Ich will mal sagen, die rote Linie für uns ist die Todesstrafe. Wenn ein Land die Todesstrafe noch praktiziert, dann kann es nicht Mitglied im Europarat sein. Und wenn ein Land einen dauerhaften Angriffskrieg gegenüber einem Nachbarstaat führt, dann kann es auch nicht mehr Mitglied im Europarat sein. Und deswegen haben wir inzwischen Russland von unserer Organisation ausgeschlossen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hi Leute, hier ist Romans von Salon 5. Heute bin ich hier mit Daniel Holten, Direktor für Kommunikation, und wir sprechen über den Council of Europe. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorher verraten, deswegen würde ich einfach sagen, Daniel, möchtest du dich selber mal vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Daniel Höltgen. Ich bin Deutscher, aber auch Brite und arbeite seit 14 Jahren hier beim Europarat. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Jahren, weil ich auch aus Bayern komme. Und die Arbeit ist sehr spannend, aber es ist sehr wichtig, was ihr heute macht, denn viele Leute kennen den Europarat als solches nicht. Er wird oft mit anderen Organisationen verwechselt. Darüber geht es ja auch heute und deswegen bin ich heute gern dabei.
Es ist doch schon mal eine sehr interessante Information über dich. Das heißt, du bist Brite, aber auch Deutsche und hast auch in Bayern gewohnt?
Ganz genau, genau. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Meine Mutter war Engländerin, mein Vater Deutscher und von daher bin ich auch gerne und oft schon als Kind über Landesgrenzen hinweg gereist. Und ja, auch vor dem Hintergrund der Migrationsdebatte heute muss ich einfach feststellen, wir und ich habe das Glück gehabt, eben auch ein Europa ohne Grenzen kennenzulernen. Und das hat mich auch dazu gebracht, letztlich für diese schöne Organisation, den Europarat zu arbeiten.
Darf ich fragen, wie du beim Europarat gelandet bist? Weil von Bayern nach Straßburg ist ja schon ein etwas größerer Sprung.
Dazwischen gab es natürlich mehrere Schritte. Ich habe Journalismus praktiziert und studiert, auch Geografie, und hatte meinen ersten Job schon in Brüssel. Da ging es um europäische Verkehrspolitik. Dabei wären wir wieder beim Thema Grenzen überschreiten, denn die europäische Verkehrspolitik dreht sich ja darum, dass wir in Europa besser vernetzt sind und besser zusammenarbeiten, was damals die Verkehrspolitik betraf, heute eben auch viele andere Bereiche wie Energie, und Umweltschutz. Und irgendwann habe ich mich dann auf diese Stelle beworben, weil ja diese Stelle wirklich eine Schnittstelle auch ist zwischen Politik und Kommunikation. Und war sehr glücklich, als man mir vor 14 Jahren gesagt hat, ich habe die Stelle bekommen. Ja, und vieles hat sich verändert in Europa. Die Themen werden komplexer, aber der Europarat sucht in eben bestimmten Bereichen, die wir jetzt besprechen werden, nach Lösungen.
Also arbeitest du schon seit 14 Jahren schon im Europarat. Darf ich fragen, was deine Aufgaben da sind? Und noch eine andere Frage gleichzeitig hinterher. Auf welche Sprache arbeitet ihr?
Also der Europarat hat zwei offizielle Sprachen, nämlich Französisch und Englisch. Wir übersetzen aber vieles auch auf Deutsch. Ich habe auch einige deutschsprachige Mitarbeiterinnen, aber hauptsächlich auf Englisch würde ich sagen, dann Französisch und dann kommt Deutsch. Und da du mich gerade gefragt hast, mit wem ich zusammenarbeite, na, ich habe ein relativ großes Team, von 50 Leuten und die arbeiten in dem Bereich soziale Medien, Pressearbeit, Events, Publikationen, also Veröffentlichungen, sowohl elektronisch als auch noch im Papierformat. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und wir haben auch natürlich einen Webauftritt. Das ist zusätzlich zu den sozialen Medien. Der muss jeden Tag erneuert und erfrischt werden. Und das muss auch mindestens in den zwei Sprachen passieren, Deutsch, Englisch und Französisch. Und wir haben auch noch eine deutsche Webseite.
Okay. Der Council of Europe ist ja keine europäische Institution. Also, wie kann man sich vorstellen, wie die zwei zusammenarbeiten? Weil wenn man in die Google eingibt, Europarat, kommt da häufig Menschenrechtsorganisation. Also, was ist die Aufgabe?
Also, wie du schon gesagt hast, der Europarat ist die führende Menschenrechtsorganisation in Europa. Der Europarat ist auch die älteste Organisation, die älteste nachkriegseuropäische Institution, die 1949 gegründet wurde, eben nach der Katastrophe des Holocaust, nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Im Wesentlichen mit einem Ziel, es sollte sich so etwas, nämlich ein totaler Zusammenbruch der Menschenrechte, nie wieder in Europa ereignen. Deswegen auch ein Motto, Never Again. Und diese Organisation ist angewachsen auf heute 46 Mitgliedstaaten. Sie ist also größer geografisch gesehen als die Europäische Union. Die Europäische Union hat sich ja aus der Europäischen Gemeinschaft heraus entwickelt und deckt heute konkrete Politikbereiche und Wirtschaftsbereiche ab. Wir sind sozusagen unserer originellen Mission, nämlich die Menschenrechte, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu schützen, treu geblieben. Es gibt einige Bereiche, in denen wir jetzt auch tätig sind, Umwelt beispielsweise und künstliche Intelligenz. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass die Grundrechte der Menschen in Europa, nämlich den fast 700 Millionen Menschen in unseren 46 Mitgliedstaaten geschützt werden. Das ist die Kernaufgabe des Europarates.
Heißt es, dass der Europarat auch mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zusammenarbeitet? Die sind ja ungefähr in der Nähe in Straßburg voneinander.
Also der Europäische Menschenrechtsgerichtshof gehört zum Europarat. Das ist ein und dasselbe. Das ist unser Gericht. Deswegen gelten die Urteile des Gerichtshofs in den 46 Mitgliedstaaten. Und alle 46 Mitgliedstaaten haben die Europäische Menschenrechtskonvention unterschrieben. Die Konvention ist einzigartig, weil sie bedeutet, dass alle Menschen in den 46 Mitgliedstaaten in letzter Instanz an unseren Gerichtshof gehen können, wenn sie glauben, dass ihr Mitgliedstaat, dass ihr Staat ihre Menschenrechte nicht ausreichend geschützt hat. Das gibt es sonst nicht auf unserem Planeten. Und wir haben schon viel erreicht durch diese Urteile. Gerade was Diskriminierung betrifft, also Abschaffung von Diskriminierung, freie Meinungsäußerung, das sind so die Kernthemen, in denen wir arbeiten. Auch Demonstrationsfreiheit. Wenn man sich das vorstellt, braucht es eben diese Instanz, diese Organisation, die diese Grundfreiheiten schützt. Und das machen wir zusammen mit dem Gerichtshof.
Wenn man ein Land verklagen möchte, muss man sich dann direkt an den Europäischen Gerichtshof wenden oder geht man zuerst über den Europarat und es wird dann weitergeleitet?
Es geht ja letztlich um das Versagen eines Staates, die Menschenrechte zu schützen. Wenn man also glaubt, in seinen Grundrechten beeinträchtigt zu sein, dann muss man erst alle nationalen Instanzen durchlaufen. Und nur wenn das letzte und das höchste Gericht in einem Land eine Entscheidung gefällt hat, also eine negative gegen den Kläger, dann kann der Kläger und die Klägerin diesen Antrag dann auch vor unser Gericht bringen. Nicht durch den Europarat, sondern wie gesagt, der Menschenrechtsgerichtshof ist Teil des Europarates. Man schickt dann seine Klage direkt an den Gerichtshof.
Dass ich mich da frage, Jura ist ja immer Ländersache. Und um Jurist in einem Land zu werden, muss man ja immer zum Beispiel in Deutschland jetzt die zwei Staatsexamen absolvieren, ist man ja deutscher Jurist. Welche oder gesagt, welche Juristen sitzen dann im Europäischen Gerichtshof? Sind das dann Menschen, die in jedem europäischen Land, beziehungsweise Land in Europa, Jura studiert haben? Oder sind das Menschen, die direkt internationales Recht studiert haben oder die beides gemacht haben?
Also, gute Frage. Im Gerichtshof sitzen, weil es eben 46 Mitgliedstaaten gibt, 46 Richter und Richterinnen. Diese Richter und Richterinnen kommen und werden vorgeschlagen aus den Mitgliedstaaten. Also es gibt eine deutsche Richterin, es gibt einen britischen Richter. Und sie haben meistens im Bereich internationales Recht Erfahrung gesammelt, sind ausgewiesen, sind kompetent und die werden vorgeschlagen. Jedes Land kann drei vorschlagen, drei Kandidatinnen und Kandidatinnen. Und die werden dann durch unsere parlamentarische Versammlung, also sehr demokratisch, gewählt. Das sind die wichtigsten Personen des Gerichtshofs. Die werden natürlich unterstützt durch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Jura studiert haben, natürlich klar, und die jeweils in einem Spezialgebiet oder sich in einem Land besonders gut auskennen.
Yes, danke dafür. Jetzt habe ich es auch ein bisschen besser verstanden als vorher. Als ich auf der Webseite von Council of Europe geschaut habe, wurde mir eine sehr schöne Landkarte bzw. Weltkarte gezeigt, wo die 46 Mitgliedstaaten gezeigt wurden. Neben den Mitgliedstaaten gab es auch noch die Observer States. Und da wollte ich fragen, was sind Observer States und wie wurden die ausgewählt?
Die Observer States sind beispielsweise die USA für das Ministerkomitee oder ganz aktuell, und deswegen gibt es hier auch eine Aktuelle Stunde dazu, Israel für unsere parlamentarische Versammlung. Die Länder haben sich von sich aus an den Europarat gewandt, im Prinzip, weil sie in bestimmten Bereichen zusammenarbeiten wollen. Beispielsweise möchte die USA mit dem Europarat am Thema künstliche Intelligenz mitarbeiten. Das ist heute der Fall. Und früher hat sie eben andere Gemeinsamkeiten mit dieser großen europäischen Organisation gesucht. Und bei der parlamentarischen Versammlung, also wenn du so willst, unser demokratischer Arm, unser demokratischer Zweig, wo eben 600 Abgeordnete vertreten sind aus den Mitgliedstaaten, interessieren sich manche Länder, in diesem Fall Israel, tatsächlich als Beobachter auch präsent zu sein. Also die schicken Abgeordnete, um die Arbeit des Europarates zu verfolgen und dann zu entscheiden, machen sie mit, ist ja freiwillig, sie sind ja keine Mitgliedstaaten, sondern nur Beobachter, machen sie mit bei einem Thema oder beobachten sie es nur und schreiben Berichte nach Hause. Also es gibt diese zwei Möglichkeiten. Entweder sie entscheiden, sie wollen bei einer Konvention, beispielsweise ein Vertrag, beispielsweise ein ganz wichtiger Vertrag des Europarates ist die Konvention gegen Gewalt gegen Frauen, die Istanbul-Konvention. Da machen inzwischen auch andere Länder mit, nicht nur die Länder des Europarates.
Darf ich fragen, welche Aufgabe Japan da hat, weil das ja auch eines der Observer States ist?
Ja, Japan ist schon seit langem ein Beobachter und interessiert sich ganz aktuell auch für das Thema künstliche Intelligenz und wird wahrscheinlich auch bei unserer künftigen Konvention, also einem internationalen Vertrag für die Menschenrechte im Bereich künstliche Intelligenz mitarbeiten. Aber Japan ist auch interessiert am Datenschutz, auch ein wichtiger Bestandteil des Europarates. Und da zeigt sich schon, dass der Europarat eine Organisation ist für Europa, für das große Europa, aber auch in bestimmten Bereichen darüber hinaus, also sozusagen ein internationales Forum bietet. Und das unterscheidet uns ein bisschen von der Europäischen Union.
Ist die Voraussetzung, dass ein Land im Europarat aufgenommen wird, dass es auch in Europa ist? Also könnte jetzt kein Land, das zum Beispiel auf einem anderen Kontinent ist, sagen, dass sie auch Mitglied werden möchten, oder wäre das okay?
Nein, im Prinzip hast du recht. Es geht schon um die geografische Einteilung. Und es gibt mit der Türkei natürlich ein Land, das nur einen kleinen Teil hat, der auf dem europäischen Kontinent liegt. Aber trotzdem, die Türkei ist fast sogar ein Gründungsmitglied des Europarates. Auch Aserbaidschan und Armenien sind sozusagen am Rande. Aber es gibt natürlich immer auch andere Gründe, nicht nur geografische Gründe. Und ich will mal sagen, die rote Linie für uns ist die Todesstrafe. Wenn ein Land die Todesstrafe noch praktiziert, dann kann es nicht Mitglied im Europarat sein. Und wenn ein Land einen Angriffskrieg, einen dauerhaften Angriffskrieg gegenüber einem Nachbarstaat führt, dann kann es auch nicht mehr Mitglied im Europarat sein. Und deswegen haben wir inzwischen Russland von unserer Organisation ausgeschlossen. Es war damals das größte Mitgliedsland, es ist jetzt nicht mehr Teil des Europarates.
Gibt es andere Kriterien, beziehungsweise Voraussetzungen, die ein Land haben muss, um Mitglied zu werden? Wie zum Beispiel die EU hat ja die Kopenhagener Kriterien. Gibt es für den Europarat auch Kriterien, außer jetzt, dass sie nicht die Todesstrafe haben, durchführen müssen und auch nicht in einem Angriffskrieg verflechtet sind?
Ja, natürlich. Und die wichtigste Voraussetzung ist, dass sie die Europäische Menschenrechtskonvention annehmen und sich bereit erklären, auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in letzter Instanz umzusetzen. Wir haben beispielsweise jetzt ein Problem mit der Türkei, weil sie sich weigert, in einem wichtigen Fall unsere Urteile anzunehmen. Sowas kann sich lange hinziehen. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Man kann nicht immer gleich nach dem Ausschluss rufen. Es kann sich lange hinziehen, aber letztlich ist das auch ein Kriterium für die Mitgliedschaft und möglicherweise auch ein Ausschlusskriterium.
Im Internet habe ich herausgefunden, dass der Council of Europe damals in England gegründet wurde. Wie kommt es jetzt, dass er von England seinen Hauptsitz jetzt in Straßburg hat?
Also er wurde ins Leben gerufen durch den Vertrag von London und der Europarat wurde maßgeblich von Briten beeinflusst, letztlich auch von Winston Churchill. Aber da muss ich dich korrigieren, er hat nie seinen Sitz in London gehabt, sondern in London hat man beschlossen, dass der Europarat als Institution in Straßburg sitzen wird und das tut er bis heute. Wir haben zwar Länderbüros, wir haben auch ein Jugendzentrum beispielsweise in Budapest, aber der Europarat wollte oder sollte schon immer an der sozusagen im Herzen Europas liegen. Und vor allem hat man, ich hatte ja gesagt, nach dem Krieg wurde die Organisation gegründet, daran gedacht, sozusagen in Frankreich, aber unmittelbar an der Grenze zu Deutschland, den ehemaligen Kriegsparteien sozusagen ein Symbol für den Frieden setzen. Und das war ja eigentlich die ursprüngliche Idee des Europas, zu mehr Einheit auf unserem Kontinent zu führen.
Es gibt ja jetzt ein Jugendzentrum einmal in Straßburg und einmal in Budapest. Hat der Europa eigentlich vor, noch weiteren anderen EU-Ländern aufzustellen oder werden es die einzigen beiden bleiben?
Also vorerst planen wir nicht weitere Jugendzentren, weil das ist ja auch eine Frage der Finanzierung. Beide Jugendzentren laufen sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber die Jugendzentren, die stehen ja, wenn du so willst, stellvertretend für eine einzigartige Jugendpolitik des Europarates. Das gibt es bei keiner anderen Organisation. Nämlich, wir haben einen gemeinsamen Jugendrat und dieser Jugendrat, der vereint einerseits Jugendliche, Vertreter aus Jugendorganisationen, aus 30 Vertreter aus Jugendorganisationen und andererseits die Verwaltung der verschiedenen Mitgliedsländer. Und der entscheidet sozusagen mit bei allem, was die Jugend betrifft. Und das ist relativ einzigartig in Europa. Und deswegen gibt es hier schon eine sehr starke Mitarbeit des Jugendsektors. Du hast es ja selber teilweise mitbekommen. Und das ist eine Arbeit, die wir auf jeden Fall fortführen wollen, auch erweitern. Wir feiern nächstes Jahr unser 75-jähriges Jubiläum als Organisation. Und meine feste Absicht ist, dass wir zu diesem Jubiläum auch die Jugend einladen und sie auffordern, ihre Vorstellungen von Europa und ihre Zukunft sozusagen darzulegen und dies auch gegenüber unseren Ministern und Ministerinnen. Und ich hoffe, es wird uns gelingen, auch Jugendliche auf die Bühne zu bringen, will ich mal sagen, um diese Vorstellungen und diese Fragen an die Minister und Minister unseres Europarates zu richten.
Sie haben ja gerade den Jugendrat angesprochen. Wie kommt man da als Jugendlicher rein, beziehungsweise welche Jugendliche werden da aufgenommen?
Ja, im Wesentlichen sind die Jugendlichen, die dabei sind, bereits Teil einer Jugendorganisation in den Ländern. Und Die werden ausgesucht vom Europarat und auch vom gemeinsamen Jugendrat. Und das heißt, du kommst dazu, weil du schon in einem nationalen, also in dem Fall deutschen Organisation drin bist und diese Organisation arbeitet mit dem Europarat zusammen. Also du kannst doch keine Einzelbewerbung hinschicken, sondern du bist schon irgendwo drin und wirst dann als Teil dieser Organisation den Beirat für Jugendfragen mit aufgenommen.
So, jetzt für die Zuhörer, die sich vielleicht vorstellen können, eine Karriere mal beim Europarat zu machen. Welche Tipps würdest du da geben und welchen Weg sollte man am besten gehen, um es irgendwann mal in den Europarat zu schaffen, also als Angestellter?
Also sehr wichtig ist natürlich in eurem Alter ein Praktikum bei einer europäischen Organisation schon gemacht zu haben oder sich direkt bei uns zu bewerben. Also wenn du studierst, kannst du genauso wie bei der Europäischen Union bei uns auch Praktika machen. Die sind in der Regel nicht bezahlt, aber man kann für gewisse Praktika doch einen Zuschuss bekommen. Das ist sehr wichtig, um einen Einblick in den Europarat zu bekommen. Und dann lohnt es sich immer, die Arbeit des Europarates zu verfolgen und auch des Menschenrechtsgerichtshofs und dann natürlich auch unsere Seite, also HR, Human Resources Seite. Dort werden immer wieder Stellen ausgeschrieben in verschiedenen Bereichen und dann kann man sich bewerben. Wir sind relativ gesehen zur EU eine relativ kleine Organisation, aber immerhin 2.200 Mitarbeiterinnen und immer wieder werden mal Stellen ausgeschrieben. Es lohnt sich, das zu beobachten. Ich habe mal einen Direktor gehabt bei der Europäischen Union. Ich habe ja auch in Brüssel gearbeitet. Der hatte sich hier beworben und ist nicht genommen worden. Und dann ist er schließlich in Brüssel gelandet und hat einen sehr hohen Posten bekommen. Also der Markt ist ähnlich, Europäische Union und Europarat. Und die Chancen sind relativ hoch, dass man bei der einen oder bei der anderen Organisation ankommt, wenn man sich entsprechend vorbereitet und vor allem ein Interesse mitbringt für die Menschenrechte. Das ist eigentlich das Wichtigste an unserer Organisation.
Habe ich eigentlich schon gefragt, wer im Europarat sitzt?
Ja, also es sitzen einerseits die Vertreter und Vertreterinnen der 46 Mitgliedstaaten, das sind Botschafter und Botschafterinnen. Die sitzen im sogenannten Ministerkomitee. Sie vertreten ihre Länder. Und dann gibt es die parlamentarische Seite. Da sitzen über 600 Abgeordnete der verschiedenen Mitgliedstaaten viermal im Jahr in einem Plenum. Die sitzen momentan übrigens im Europaparlament, weil unsere parlamentarische Versammlung dort der Sitzungssaal renoviert wird, um die Konfusion total zu machen, sind jetzt unsere Abgeordneten des Europarates zur Stunde eigentlich, während wir sprechen, nebendran im Europäischen Parlament. Will sagen, wir haben eigentlich zwei wichtige Flügel. Die Mitgliedstaaten, die einmal im Jahr durch ihre Außenminister und ansonsten jede Woche durch ihre Botschafter vertreten sind, und die Abgeordneten aus den verschiedenen Mitgliedstaaten. Und diese beiden Flügel müssen zusammenarbeiten, wenn es zum Beispiel um schwerwiegende Entscheidungen geht, wie zum Beispiel den Ausschluss Russlands.
Okay, danke dir auf jeden Fall, dass du meine Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, diejenigen, die von euch nicht eine Karriere bei dem Europäischen Rat anstreben, konnten auch etwas mitnehmen. Ich bin Robins und ich rate euch an, euch auch noch die anderen Sachen aus der Themenwoche anzuschauen. Schaut bei Salon5- auf Instagram vorbei, hört euch unseren anderen Podcast an. Und Daniel, möchtest du auch noch was sagen am Ende?
Ja, also nicht verwechseln. Europarat, das sind wir in Straßburg. Europäischer Rat, das sind die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU. Das sind also zwei verschiedene Organisationen, aber wir arbeiten eng zusammen. Die eine Organisation kann nicht ohne die andere arbeiten. Wir brauchen einander. Und ja, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch die Webseite an und die Nachrichten und versucht mal herauszufinden, wer die wichtigsten europäischen Organisationen sind und wer sie vertritt.
Super. Vielleicht können wir bei irgendjemandem jetzt die Abiturnote retten, weil ihr jetzt ein bisschen mehr über den Europarat wisst und jetzt unterscheiden könnt. Ich kann es selber auch noch nicht ganz. Ich weiß da ganz genau, was der Europarat ist, aber bei allen anderen Institutionen bin ich auch noch komplett lost. Okay. Freut mich, dass ihr reingehört habt.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.